Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian. Bist du heute schon durch den Monsun gelaufen?
Du meinst, weil ich gestern in Hamburg Tokyo Hotel getroffen habe?
Ja, da war ich schon überrascht, als ich das gesehen habe. Dich neben dem Tokyo Hotel Leuten, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, ich baue Brücken, ja, von der Steuer in die Musikwelt. Also vielleicht zur Aufklärung für all die das hören. Christian und ich sind beide bei UMR in Hamburg. Und ich habe dieses Jahr die Ehre, da Speaker zu sein. Und dementsprechend musste ich mich jetzt nicht wie letztes Jahr noch irgendwie am Heiligen Geistfeld akkreditieren lassen, sondern konnte entspannt im Hotel 4 Jahreszeiten da die Akkreditierung vornehmen. Und als wir dann da waren, war lustigerweise Tokyo Hotel, die ja auch da auftreten. Also Bill und Tom Kaulitz waren auch gerade da. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, da ein Bild mit den beiden zu machen. Und ja, das ist ganz nett da in der Speakers Lounge. Und ja, rennen wirklich interessante Leute rum. Ist ja gefühlt die halbe Welt aktuell in Hamburg.
Ja, ich bin gestern mit vielen Tausenden auch da zu dieser Akkreditierung gelaufen. Insofern beneide ich dich natürlich da ein bisschen rum, dann noch mit so gutem Publikum da die Anmeldung vorzunehmen. Das ist natürlich schon ganz gut. Aber konntest du ein nettes Gespräch mit denen führen oder war wirklich nur das Foto drin?
Die waren ultra nett. Also, aber ja, so hallo, tschüss. Ja, aber jetzt nichts. Wir haben uns jetzt nicht über vermögensverwaltende GmbHs ausgetauscht. Die wohnen ja auch in Los Angeles. Von dem her ist, glaube ich, das deutsche Steuerrecht mittlerweile eh so mehr oder minder egal. Ja, aber war ganz nett und ist mal ein Erlebnis, ja. Steuerfabi in der weiten Welt.
Naja, ich freue mich auch schon auf deinen Vortrag. Du hast ja gesagt, es geht um LinkedIn, leider nicht um Steuerthemen, sonst hätte ich dich natürlich dazu ausgefragt.
Ja, es ist, also der Podcast, ich weiß gar nicht, ob der davor noch rauskommt. Also falls ja, dann ist es am Mittwoch um 13.25 Uhr auf der Yellow Stage. Also wer das jetzt hört, vielleicht bekommen wir es noch davor raus, der kann gern vorbeikommen am Mittwoch auf die UMR.
Aber die Yellow Stage, genau. Das ist, glaube ich, sogar eine große Bühne, oder?
Es gibt, glaube ich, größere Bühnen, aber es gibt meines Wissens, glaube ich, 4 oder 5 so größere Bühnen und da ist die Yellow Stage dabei. Ich glaube aber, es gibt noch größere Bühnen. Aber ich arbeite mich langsam von den kleinen zu den großen Bühnen vor.
Du bist dann das Vorprogramm von Kim Kardashian wahrscheinlich, um da ein bisschen die Leute anzuheizen.
Ich glaube, Kim Kardashian kommt Dienstag schon, also heute, wir nehmen gerade am Dienstag auf. Ich meine, die ist heute schon dran. Genau. Ich bin, glaube ich, parallel mit Karl Theodor zu Guttenberg, wenn ich richtig geschaut habe. Ja.
Okay.
Ja, also mal schauen, wer mehr Leute anlockt. Ich glaube eher KT Guttenberg, aber schauen wir mal. Ja, ist mal ein Erlebnis. Also es hat sich schon gelohnt, da Speaker zu sein, weil man so einen Fahrservice hat von OMR. Liebe Grüße.
Erzähl mir mal mehr. Ich bin ja mit meinen eigenen Füßen gelaufen und du kannst dich sonst wo akkreditieren und wirst sogar gefahren. Das ist ja super.
Das muss es ja auch sein. Eigentlich, weil man muss ja schon sagen, also da gibt es natürlich ganz andere, auch internationale Stars, die da auftreten und manche haben sogar ihren privaten Fahrer. Wir haben dann auch, ist ja auch ganz interessant, ich meine, ich bin ja, lauf da ja auch so rum wie so ein kleines Kind und schaue mir das alles an und bin dann froh, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein kostenloses Wasser bekomme. Ja. Und dann haben wir mit den Fahrern da mal gesprochen und das ist schon krass. Ich meine, das ist ein riesiges Event und Audi hat über 100 Fahrzeuge da komplett mit UMR-Verlierung aus Ingolstadt dahergestellt. Ja. Also, und die kann es eben als Speaker nutzen und das ist schon ganz, ganz angenehm.
Ja, gut, dann kommst du heute entspannt an, hältst deinen Vortrag und ich werde mir den auch anhören.
Sehr gut.
Fabian, ich habe noch ein ziemlich virales Video von dir gesehen, was ich mit dir gern hier nochmal auswerten möchte. Und zwar hast du darüber berichtet und natürlich also nicht nur als Video, sondern du hast auch einen Fokusbeitrag veröffentlicht zum Thema, wie viel Geld muss ich verdienen, um mir eine 400.000 Euro Immobilie leisten zu können.
Ja.
Da bin ich natürlich gespannt.
Ja, also das ist also erstmal ein riesiger Disclaimer, weil das haben natürlich auch viele zu Recht zum Teil auch geschrieben, ist natürlich individuell. Das habe ich aber auch oben im Text vermerkt. Also es kommt natürlich immer auf die individuelle Situation an, wie viel man jetzt verdienen muss, um so eine 400.000 Euro Wohnung sich leisten zu können. Es fängt ja schon damit an, wie immer hängt es natürlich an den Steuern, welch Wunder, auch im Steuerpodcast. Da kommt es halt drauf an, wo ist die Immobilie überhaupt? Ja, also wo kaufe ich mir diese Wohnung? Kaufe ich mir die in Bayern? Dann ist die Wohnung zwar teurer, dafür ist die Grunderwerbsteuer nur bei 3,5%. Kaufe ich mir sie irgendwie in Brandenburg, dann ist es sicherlich günstiger als in Bayern, die Wohnung, aber ich habe halt 6,5% Grunderwerbsteuer. Auch wenn ich jetzt gerade in Hamburg sitze, komme ich ursprünglich aus Baden-Württemberg und da ist die Grunderwerbsteuer bei 5%. Also wenn ich eine 400.000 € Wohnung kaufe, dann gibt es nochmal eine Grunderwerbsteuer von 20.000 €. Die in der Regel immer die Immobilie oder die Wohnung kauft, zahlt die. Und dann muss ich halt da schon mal 420.000 € haben. Aber es hört ja auch nicht da auf. Ich habe ja noch Notarkosten, Grundbuchkosten, so roundabout 6.000 € bei einer 400.000 € Immobilie. Und wenn ich noch einen Makler habe, dann noch Maklerprovision. Da wäre dann auch nochmal bei einer 400.000 € Wohnung 14.280 € fällig. Also ich habe dann Gesamtkosten nicht von 400.000 €, sondern von 440.280 €. Und dann habe ich ja noch nichts gemacht. Ja? Also das ist schon ganz interessant. Und ich glaube, dass die Banken mittlerweile auch so bei so 100% Finanzierung sehr kritisch sind. Die Frage ist dann, ob du nicht nur die 10%, also die etwa 40.000 € bei einer 400.000 € Wohnung auf der Seite haben musst oder nicht noch mehr, dass du überhaupt diese Finanzierung bekommst.
Ja, zumindest mal die Nebenkosten wollen ja die Banken immer gern sehen als Eigenkapital. Und das wären ja jetzt hier in deiner Rechnung bei 400.000 € wären das ja also etwa mindestens 40.000 €, die man mitbringen müsste, um da überhaupt mal in ein gutes Bankgespräch gehen zu können.
Ja, manche wollen auch 20%, also reicht es dann gar nicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, was bekommt man für einen Zins? Ja, ich habe jetzt in meiner Musterrechnung, die ich sowohl beim Video als auch beim Fokus-Artikel gerechnet habe, habe ich mal gesagt, okay, 4% Zins, Effektivzins, das ist so realistisch, vor allem wenn man nur diese Nebenkosten als Eigenkapital bringt. Und dann ist eben die Frage, wie hoch ist dann die Rate? Und dann, klar, gibt es natürlich auch wieder Annahmen, aber ich habe jetzt mal über 30 Jahre so eine volle Tilgung gerechnet. Da haben wir dann eine Rate von 1.893 € im Monat. Und das ist natürlich schon, und dann kann man natürlich sagen, okay, ja, ist jetzt vielleicht nicht so viel, aber man muss natürlich schon rechnen. Ja, will man jetzt da sein komplettes Nettoeinkommen für die Immobilienfinanzierung, also für Zins und Tilgung verwenden, und das macht natürlich wenig Sinn. Es gibt so eine Faustformel, dass man sagt, mehr als 40% des Nettoeinkommens sollte man dafür eben nicht verwenden, und dann soll das Nettoeinkommen mal bei 4.733 € liegen pro Monat, um sich eben diese 400.000 € Wohnung leisten zu können, und dann kommt es halt drauf an, wer verdient dann in der Ehe oder in der Partnerschaft, wenn man es gemeinsam finanziert, verdient einer, verdient zwei, ist man in der Steuerklasse 1, ist man in der Steuerklasse 3, wenn man verheiratet ist. Ich habe das mal so durchgerechnet, bei einem Alleinverdiener in der Steuerklasse 1 sind das dann 8.074 € Bruttogehalt pro Monat, also da ist man schon ganz, ganz weit oben mit dabei. In der Steuerklasse 3 ist es dann immerhin nur noch, in Anführungszeichen, ein Bruttogehalt von 6.948 € pro Monat, um sich diese 400.000 € Wohnung leisten zu können. Und da hat man dann auch noch nicht das Hausgeld oder so eingerechnet, wenn ich da eine Eigentumswohnung kaufe. Und dann vielleicht auch noch keine Instandhaltung und so weiter. Und wenn man sich die Zahlen mal so vor Augen führt, ich meine, bei dir, Christian, in Halle, für 400.000 €, da kriegst du wahrscheinlich noch was.
Es kommt drauf an, ja. Das ist auch ein Riesenunterschied hier, ob du einen Altbau kaufst. Da liegen die Preise so bei vielleicht 1.600 € pro Quadratmeter. Das heißt, da würde man für 400.000 € schon ein halbes Mehrfamilienhaus kaufen können, aber das ist halt dann Altbau. Klammer auf Schrott, Klammer zu, wo du zeitnah viel machen musst. Und das wird halt auch sehr teuer. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so der Eigenheimwunsch, der dann in Erfüllung geht, wenn man sich so eine sanierungsbedürftige Altbauwohnung kauft. Ansonsten beim Neubau ist das aber auch schon so, dass man bei 3.000, 4.000 Euro pro Quadratmeter liegt. Und das ist eigentlich ja überall so, dass Neubau so verdammt teuer ist. Ja,
ja, also ich sage immer so, eine Wohnung zur Eigennutzung ist steuerlich eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Aber auch wiederum das Beste, wenn man es dann steuerfrei verkaufen kann. Ja?
Ja.
Weil wenn ich es nicht vermiete, dann kann ich es bei einer ausschließlichen Selbstnutzung von Fertigstellung oder ja von Anschaffung bis dann zum Verkauf, wenn ich da ausschließlich selbst drin wohne, kann ich es jederzeit steuerfrei verkaufen. Und selbst wenn ich die Wohnung mal vermietet gehabt habe und dann nochmal reinziehe, dann muss ich nur in 3 Kalenderjahren drin gewohnt haben. Das bedeutet, ich könnte theoretisch irgendwie am 30. Dezember einziehen, dann das komplette mittlere Jahr drin gewohnt haben. Also wenn ich jetzt beispielsweise am 30. Dezember 2024 einziehe, dann drin bleibe 2025 und dann am 2. Januar wieder aussehe. Das ist ein Extrembeispiel, aber da reichen ja 3 Kalenderjahre, also nicht volle Zeitjahre, um es dann steuerfrei zu verkaufen. Und wenn ich nur das zu eigenen Wohnzwecken nutze, eben seitdem ich es gekauft habe, kann ich es jederzeit steuerfrei verkaufen. Das ist natürlich der riesige Vorteil bei einer selbstgenutzten Immobilie.
Mhm. Und gerade wenn man die vielleicht auch ein bisschen instand setzt und dadurch eine Wertsteigerung schafft, dann kann sich dieser Vorteil natürlich enorm bezahlt machen.
Ja, ja. Die Frage ist, also das ist ja, was das Immobilienthema angeht, immer auch so ein Punkt, was ist denn so eine Eigennutzung? Ja? Was muss ich da beachten und wann kann ich dann steuerfrei verkaufen? Ich glaube, ein riesiger Irrtum ist, dass man immer 3 Jahre drin sein muss. Und viele kennen halt nicht diese Regelung, dass wenn man es ausschließlich selbst zu einem Wohnzweck nutzt, man jederzeit steuerfrei verkaufen kann. Aber die Frage ist ja, was ist zu eigenen Wohnzwecken, ja, kann ich jetzt irgendwie die Drittwohnung als Ferienwohnung haben und die irgendwie steuerfrei verkaufen oder kann dann noch meine, was weiß ich, Frau oder Ex-Frau oder die Kinder drin wohnen? Was gilt denn als eigene Wohnzwecke? Und da gibt es ja über die Jahre gab es jetzt ein paar interessante Urteile vom Bundesfinanzhof, die so ein bisschen Klarheit in die Sache gebracht haben.
Mhm. Naja, wie du schon sagst, ist das natürlich ein dehnbarer Begriff, eigene Wohnzwecke. Und es fing eigentlich damit an, dass man irgendwann gesagt hat, okay, wenn ich die Wohnung, die mir gehört, auch meinem Kind zu Wohnzwecken überlasse und das vielleicht auch kostenlos, also da keine Mieteinnahmen erziele, dann muss das ja auch zu eigenen Wohnzwecken sein. Und da haben die Gerichte dann eben auch das bestätigt und gesagt, ja, okay, wenn das Kind drin wohnt, dann kann man eben diese Wohnung auch steuerfrei verkaufen, selbst wenn man das eben nicht selbst als Eigentümer zu eigenen Wohnzwecken tut, sondern eben sein Kind drin wohnen lässt. Und dann ging es natürlich weiter, dass man gesagt hat, okay, naja, Moment mal, wenn das Kind steuerfrei, also drin wohnen darf und ich darf dann noch steuerfrei verkaufen, wie wäre es denn, gab es letztens ein interessantes Urteil, wie wäre es denn, wenn ich meine Schwiegermutter da kostenlos drin wohnen lasse? Das ist ja am Ende auch so eine Art eigener Wohnzweck, weil ich bin ja als Schwiegersohn ja irgendwie auch verpflichtet, dann für meine Schwiegermutter Wohnraum bereitzustellen und dann muss mir das ja irgendwie auch als eigener Wohnzweck zugerechnet werden. Und mich hat das jetzt nicht sehr überrascht, aber der BfH hat natürlich dieser Argumentation ist er dann nicht gefolgt und hat gesagt, naja, irgendwo muss es auch Grenzen geben, wenn die Schwiegermutter drin wohnt, das sind dann definitiv nicht mehr die eigenen Wohnzwecke. Und hat das jetzt zum Beispiel verworfen. Ja, also ja. Es ist schon sehr streng. Und auch in der Ehescheidung, Fabian, sieht es ja auch nicht so gut aus. Ne?
Da gab es auch ein interessantes Urteil, wenn man eben während der Scheidung eben seiner Ex-Partnerin dann die Wohnung überlässt, ja, dann ist es auch nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken. Da ist der Bundesfinanzhof sehr restriktiv.
Das ist ja eh bei Ehescheidungen, ne? Da gibt es ja den Grundsatz, Eheleute im Scheidungsverfahren wollen sich nichts mehr schenken. Ja? Deswegen ist natürlich dann auch, wenn man zum Beispiel die Scheidung, wenn die so ausgeht, dass man auch sich, und man hat vielleicht gemeinschaftlich Immobilien und man überträgt einen Immobilienteil oder der eine Ehepartner bekommt die eine Immobilie, der andere Ex-Ehepartner bekommt dann die andere Immobilie. Da kann man eben auch nicht sagen, naja, das sind ja Schenkungen, wir waren ja verheiratet und teilen das jetzt nur auf. Da gibt es ja auch den Grundsatz, dass man sagt, das ist dann immer wie ein fremdüblicher Verkauf, was dann auch manchmal wirklich zu einem Schock führt, ja, weil man plötzlich die Ehescheidung hat, da schon irgendwie finanziell belastet ist und dann eben auch noch für die Aufteilung der Grundstücke Steuern zahlen muss, wenn zum Beispiel die 10 Jahre noch nicht rum sind und man die vermietet hat. Also das ja, habe ich auch schon hier und da erlebt, dass da große Augen plötzlich waren, wenn man darüber spricht, dass eben in der Ehescheidung man sich einfach nichts mehr schenken kann. Ja, wird einfach nicht mehr unterstellt.
Vielleicht noch eine Einschränkung bei den Kindern. Also müssen Kinder sein, für die man noch Kindergeld oder den Kinderfreibetrag, zumindest einen Anspruch drauf hat. Also mein Vater könnte jetzt nicht irgendwie, wenn er denkt, ah ja, okay, ich will die Immobilie steuerfrei verkaufen, das mir praktisch irgendwie überlassen, unentgeltlich. Und dann kann er es irgendwie dann für die Selbstnutzung dann steuerfrei verkaufen, das geht nicht. Also die Kinder müssen Kindergeldanspruch haben oder eben Anspruch auf einen Kinderfreibetrag dann. Und dann können es die Eltern eben steuerfrei verkaufen. Was nicht geht, da gibt es auch ein Urteil, wenn jetzt das eine WG ist und Kinder drin sind, die eben nicht mehr Anspruch auf Kindergeld haben, beziehungsweise die Eltern nicht mehr einen Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen, weil die Kinder irgendwie, keine Ahnung, schon im Berufsleben sind 30 oder so, dann geht es nicht. Ja, also da muss man dann aufpassen, wie man als Elternteil dann die Wohnung überlässt. Und da ist es eben am besten dann Kinder, die zu überlassen, die noch Kindergeldanspruch haben.
Ja, genau. Wie sieht's aus, wenn es einen Garten gibt? Du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Wenn man jetzt sagt, bei deiner Berechnung, Fabian, mit den 400.000 Euro, stell dir vor, du kannst ein Haus kaufen mit einem riesigen Garten.
Ja.
Und plötzlich hast du Glück und die Gemeinde entscheidet, okay, hier da, wo dein Garten liegt, da mache ich jetzt Bauland draus. Das heißt, du hast natürlich nicht so viel dafür bezahlt, weil du ja davon ausgegangen bist, dass du da eben Land kaufst, was eben nur für Gartenzwecke genutzt werden kann und eben nicht um es nochmal neu zu bebauen. Und dann entscheidet die Kommune, na okay, das kann doch bebaut werden. Wir können diese Fläche hier nutzen. Das führt natürlich dazu, dass du dann das Grundstück, was du gekauft hast, das plötzlich viel mehr wert ist, weil ja da jetzt eine Baumöglichkeit sich ergibt. Und da haben dann auch ich glaube, das waren auch Eheleute, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich sage jetzt einfach mal, es waren Eheleute, gesagt, okay, naja, dann machen wir Folgendes, dann lassen wir das Grundstück neu vermessen und haben dann also zwei Grundstücke, eins, wo unser Haus steht, in dem wir wohnen und das andere, wo unser Garten ist, wo wir eben bisher, unseren Sandkasten stehen hatten oder unsere Blumen da angepflanzt haben und den haben wir also auch nur privat genutzt und diesen Garten verkaufen wir jetzt natürlich mit einem beträchtlichen Gewinn, weil ja, jetzt das Bauland geworden ist. Ne? Also es war auch in dem Urteil, konnte man lesen, es gibt dann richtig extra Hausnummern. Ne? Das wurde richtig getrennt, auch grundbuchrechtlich, zwei Grundstücke. Und der Garten wurde verkauft. Und die haben natürlich gesagt, ja, Moment, den Garten haben wir auch nur eigen genutzt. Ja? Da haben wir nichts anderes gemacht, außer da unsere privaten Wohnzwecke irgendwie auszuleben. Aber das Finanzamt war da anderer Meinung. Die haben natürlich gesagt, also das war auch eigentlich ganz schlau argumentiert und es ist auch ganz interessant, wie das dann im Gesetz letztendlich umgesetzt ist. Die haben gesagt, naja, zur eigenen Wohnzwecke, zur Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gehört immer ein Gebäude dazu. Das heißt, wenn du jetzt ein Grundstück abteilst, und du hast dann eben nur einen Garten ohne ein Grundstück, also ohne ein Gebäude, dann kannst du das nicht zu eigenen Wohnzwecken im Sinne des Gesetzestextes nutzen, weil dafür braucht es immer ein Gebäude. Und das eben hat dann dazu geführt, dass man hier nicht sagen konnte, ein steuerfreier Verkauf ist möglich, weil ihr es ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt habt, weil das eben einfach nicht der Fall war, weil kein Gebäude da auf diesem Grundstücksteil war. Fand ich auch ganz spannend.
Ja, das heißt, man braucht ein Gartenhaus, was nach seiner Beschaffenheit dazu bestimmt ist, Menschen auf Dauer, wie das Bundesfinanzhof sagt, Aufenthalt und Unterkunft zu gewähren. Ja, also das heißt, immer schön Gartenhaus, ein ordentliches Gartenhaus draufbauen.
Das hätte sich vielleicht sogar gelohnt, ja. Also das hätte man sicherlich mal durchrechnen müssen. Aber ja. Du hast recht, ja, das hätte vielleicht was gebracht.
Ja, ich meine, also ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber 2021 gab es, glaube ich, da ein Urteil, wo das eben genauso auch entschieden wurde. Und 2023 war, glaube ich, das dann das andere Urteil, dass man eben, was du gerade beschrieben hast, gesagt hat, okay, das ist ein unbebautes Grundstück und fällt eben nicht unter die eigenen Wohnzwecke. Ja, also da hätte man immer schön dem Steuerfabi folgen sollen, ja, dass man dann immer schön das Gartenhaus draufbaut und nicht in die Gefahr kommt, dass man dann eben steuerpflichtig verkaufen muss.
Ja, jetzt will ich aber nochmal auf deine Berechnung zurückkommen. Also dieses 400.000 Euro, diese 400.000 Euro Immobilie, ne, es kann ja auf dem Land, kann es vielleicht sogar ein Haus sein, ja, in der Stadt.
Bei dir ums Eck. Ja, in Freiburg also kriegst du auch auf dem Land kein Haus.
Ist das so, ja? Okay.
Ja.
Okay, so, 400.000 Euro. Und sagen wir mal, das ist natürlich, sind wir mal sportlich und sagen, da kriegst du was mit 100 Quadratmeter dafür. Ist das realistisch?
Ja, also nicht, bei dir sicherlich. Ja. Also hier in Freiburg, also da hast du dann glaub, wenn du da was für 100 Quadratmeter bekommst, dann ist es baufällig.
Na, ich glaube, der große Unterschied ist halt wirklich Altbau, Neubau. Ne? Wenn du jetzt alte Substanz hast, wo du halt nicht weißt, wie lange geht die Gasheizung noch und diese ganze Unsicherheit, die da auch mitspielt, das ist halt auch das, was da entscheidend ist. Letztendlich will ich darauf hinaus.
Ja.
Von dir nochmal ein Gefühl zu bekommen, würdest du jetzt 1.800 jetzt zu Wohnzweck, ne? Als Kapitalanleger ist das ja was anderes, weil da stellst du dir die Frage, okay, ich muss hier 1.893 Euro pro Monat Zins und Tilgung zahlen und dann stellst du dir natürlich die Frage, okay, ist die Miete, die ich erzielen kann, höher? Und interessant ist ja eigentlich für Kapitalanleger, dass meistens die Antwort Nein lautet. Das also auch, finde ich, ja, wenn man sich so Objekte anguckt, die jetzt nicht irgendwo, auch Neubauobjekte zum Beispiel, da ist es ja oft so, dass die Cashflow negativ sind. Ja, lohnt sich ja eigentlich gar nicht zu bauen, wenn du jetzt nicht noch irgendwelche Steuervorteile hast. Kommen wir gleich noch zu. Aber ich glaube, viele machen das trotzdem zu eigenen Wohnzwecken, weil es halt auch einfach nichts zu mieten gibt, oder? Dass man dann trotzdem kaufen muss, um überhaupt in die Situation zu kommen, eine schöne Wohnung zu beziehen.
Ja, also der Wohnungsmarkt ist schon, also weiß ich, wie es bei dir in Halle aussieht, aber in Freiburg, also ich kenne viele auch solvente Menschen in Freiburg, die eine Wohnung suchen, ja, und Probleme haben, trotz dessen, dass sie sich die Wohnung leisten könnten, irgendwas zu finden, zu mieten. Also da ist der Wohnungsmarkt schon hart und deswegen entscheiden sich schon manche, wenn es dann eben was zu kaufen gibt, da in den sauren Apfel zu beißen und dann eben zu finanzieren. Also ja, ich habe da mal spaßeshalber da noch so ein bisschen weiter gerechnet und habe in dem Fokus-Artikel dann auch mal praktisch mit den gleichen Annahmen dann auch mal so eine 600.000 Euro Immobilie beispielsweise, da ist schon eher mal was drin, da macht es halt eine Rate von 2.839 Euro pro Monat und wenn man da dann annimmt, dass man nicht mehr als 40% des Nettoeinkommens verwenden sollte, ist es dann bei 7.099 Euro in der Steuerklasse 1 als Alleinverdiener, das ist ja schon Wahnsinn, ist sicherlich auch ein bisschen, muss man fairerweise selbstkritisch sagen, ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, wenn man so rechnet, aber da bräuchte man in der Steuerklasse 1 für eine 600.000 Euro Immobilie unter diesen genannten Annahmen dann ein Bruttogehalt von 12.422 Euro pro Monat. Das können sich da die wenigsten leisten. Und die 600.000 Euro Immobilie ist jetzt auch, also wenn ich zumindest in Freiburg da rumschaue, ist jetzt auch, also da kannst du jetzt auch keine Luxusimmobilie erwarten.
Und jetzt gibt es ja wirklich immer mal wieder, ich habe das auch schon mal im Podcast angesprochen, es gibt ja echt auch so Studien, die auch zeigen, eigentlich haben wir gar nicht zu wenig Wohnungen. Es wohnen halt nur die falschen Leute in den Wohnungen. Das einfach, es ist ja wirklich so, kann ich auch so aus meiner Erfahrung sagen, dass natürlich, wenn du jetzt irgendeine Wohnung hast, in der du seit 10 Jahren lebst, hast du da immer noch deine, keine Ahnung, weniger als 10 Euro Miete. Und wenn du jetzt umziehen sollst, stellst du halt fest, okay, für die Neuvermietung muss ich mindestens 15 Euro zahlen, wenn nicht noch mehr. Das lohnt sich ja für mich gar nicht, in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Ja, wenn man vielleicht mal mit einer Familie zusammengewohnt hat und die Kinder sind ausgezogen oder so. Und das heißt wohl einfach, dass es eben eigentlich genügend Wohnraum in Deutschland gibt. Es gibt eben nur dann Personen, die wohnen in zu großen Wohnungen alleine und haben eigentlich keinen Anreiz auszuziehen. Weil wenn sie umziehen würden, selbst in eine kleinere Wohnung, wird es halt trotzdem teurer. Und das machen die natürlich dann nicht. Wie kann man das lösen?
Ach, das ist eine gute Frage. Ja, die Frage ist auch bei der steuerlichen Seite, es gab auch mal Überlegungen, ob man die Grunderwerbsteuer mal abschaffen sollte oder zumindest mal senken sollte. Ich meine, das ist schon, wenn ich jetzt in Baden-Württemberg mir was kaufe, eben beispielsweise 400.000 Euro, so, dann muss ich erstmal 20.000 Euro Grunderwerbsteuer auf den Tisch legen und da ist noch gar nichts passiert. Ja, und das ist ja schon wahnsinnig und das ist ja netto aus dem versteuerten Geld. Also kann man mal so ein bisschen rechnen. Das sind ja eigentlich 40.000 Euro Bruttogehalt, was ich brauche, nur um dann die Grunderwerbsteuer zu bedienen. Da habe ich noch keine Notar- und Grundbuchkosten gedeckt und auch noch keinen Makler bezahlt. Die Frage ist natürlich, wenn man jetzt die Grunderwerbsteuer senkt oder vielleicht sogar komplett irgendwie abschafft, schlagen dann die Verkäufer das nicht einfach auf den Preis obendrauf, weil das irgendwie im Preis schon irgendwie eingepreist ist. Also ja, ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also ich hätte die Befürchtung auch, aber ich glaube, es ist ja immerhin auch irgendwie noch ein Markt, also wo vielleicht auch verschiedene Immobilien miteinander im Wettbewerb stehen. Also ich glaube, ich wäre da nicht so pessimistisch, dass man jetzt sagt, weil am Ende, ne, gibt es ja auch verschiedene Grundstücksverkäufer, die ja miteinander im Wettbewerb stehen. Also wenn das jetzt einer macht, muss es ja der andere nicht machen. Ja? Also ich glaube, deswegen würde ich diesen Vorschlag jetzt nicht einfach so vom Tisch wischen. Da würde ich schon weiter drüber nachdenken. Ich glaube aber auch, dass es auch gar nicht so einfach umzusetzen ist, ja, das Grunderwerbsteuergesetz jetzt zu ändern. Ich glaube, da gibt es ja auch bei den Ländern unterschiedliche Meinungen. Die einen wollen das am liebsten noch erhöhen, die anderen wollen das abschaffen. Und aber der Bund muss da, meine ich, auch mitwirken für so eine Reform. Und die sind, glaube ich, auch so ein bisschen ratlos, weil natürlich, ich meine Bayern, hätte ich jetzt nochmal nachgucken müssen, ich meine Bayern hätte auch nichts dagegen, die Grunderwerbsteuer abzuschaffen, aber andere Länder, die vielleicht nicht so finanzstark sind, sehen das dann wiederum anders. Und ich glaube, da ist auch ein Kompromiss irgendwie nicht so richtig in Sicht. Ja. Ich glaube, Thüringen hat es so gemacht, da kriegst du dann du musst die trotzdem zahlen, weil das Gesetz ist ja einfach noch da und ist ja auch ein Bundesgesetz, was man jetzt nicht einfach wegwischen kann. Und du kriegst aber, glaube ich, dann einen Zuschuss. Also kriegst das quasi als Zuschuss zurück, wenn du eine Immobilie kaufst. So kann man es natürlich auch lösen.
Ja, aber wenn man sich die Rechnung mal anschaut, ich meine, ich habe bei LinkedIn auch einen Artikel da oder ein Posting gemacht und habe dann natürlich auch schon mal gefragt, ja, platzt für viele der Traum vom Eigenheim, weil viele argumentieren, ja, die Zinsen, die waren früher noch höher. Yo, stimmt, aber dafür waren natürlich die Immobilienpreise niedriger und auch im Verhältnis zum Einkommen. Ja. Also wenn man jetzt mal so ein Mediangehalt anschaut, das ist ja gar nicht mal, also in Deutschland so hoch, ich glaube 43.000 Euro, ich schaue gerade mal, brutto pro Jahr und ja 43.750 Euro Jahresbruttogehalt, das Medianeinkommen 2024 in Deutschland, zumindest laut Stepstone. Und das heißt, 50% der Beschäftigten verdienen mehr und 50% weniger und das ist ja brutto. Und wenn ich dann sehe bei der Rechnung, bei einer 400.000 Euro Immobilie, ich brauche halt, selbst wenn ich irgendwie verheiratet bin und in der Steuerklasse 3, ein Bruttogehalt von 6.948 Euro, wir können das ja hier mal aufs Jahr schnell hochrechnen, dann sind das im Jahr 83.376 Euro Bruttogehalt pro Monat. ist ja schon Wahnsinn, ja, und das ist eine 400.000 Euro Wohnung, ja, und wie schon gesagt, die Frage ist halt, was bekomme ich wo für 400.000 Euro? Wenn ich mir die Zahlen hier so anschaue, Christian, dann wandere ich vielleicht mal nach Halle aus. Ja. Also ist natürlich schon für viele durch die hohen Immobilienpreise, und die sind jetzt ein bisschen gesunken, ja, aber die Zinsen sind halt jetzt relativ hoch im Vergleich noch von vor 2-3 Jahren. Und es ist schon krass, wie viel natürlich der deutsche Staat auch nimmt. Ich meine, jetzt hat der Bund der Steuerzahler wieder diese Rechnung irgendwie veröffentlicht, dass von einem Euro Gehalt 31,7 Cent Sozialabgaben weggehen und 21 Cent Steuern, also von einem Euro bleiben dann, zumindest laut Berechnung vom Bund der Steuerzahler, dann 47,3 Cent nur übrig. Und irgendwo muss man ja ansetzen, wenn man sagt, okay, man will auch für die Altersvorsorge irgendwie vielleicht Eigenheim, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht. Man überlegt sich mal, ob man eben was an der Grunderwerbsteuer macht oder an anderer Stelle. Weil, also wenn man das mal traurig, nüchtern betrachtet, ich bin eigentlich heute Morgen relativ gut drauf, aber wenn man sich die Zahl mal anschaut, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja schon eigentlich Wahnsinn, ja, wie viel man verdienen muss, ja, um dann netto, weil das muss man aus dem Netto zahlen, das ist was anderes, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, man vermietet es, dann zahlt zumindest in der idealen Welt der Mieter dann Zins und Tilgung von der Kreditrate. Aber das ist natürlich schon Wahnsinn, wie viel man verdienen muss, um sich, ich sag jetzt mal, noch eine kleine Immobilie leisten zu können.
Mhm. Ja, das stimmt. Und wenn ich nochmal meinen Gedanken aufgreifen kann mit dem, dass eigentlich genügend Wohnungen da sind, ja, ich stelle mir halt auch die Frage, wenn du jetzt so eine Immobilie kaufst, und wir haben ja schon den demografischen Wandel irgendwie in Deutschland, dass man schon sagt, okay, gibt sicherlich hier und da ein bisschen Zuwanderung, gleichzeitig gehen Leute weg. Wie sieht es eigentlich zukünftig aus, ja, in 20, 30 Jahren, wenn du die Immobilie dann vielleicht abbezahlt hast unter schweren Einbußen bei deinem verfügbaren, bei deiner verfügbaren Liquidität, kannst du dann, gibt es überhaupt noch einen Käufer dann, ja, weil sind überhaupt noch genügend Leute da, und da glaube ich halt auch, dass da doch die eine oder andere Immobilie jetzt eben dann frei werden wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, die jetzt eben noch besetzt ist und wo die Familie eben nicht reinziehen kann und die das deswegen jetzt eben auch so horrende Mieten akzeptiert. Also da wäre ich auch als Investor jetzt zum Beispiel ein bisschen skeptisch, aber das sehen vielleicht auch viele anders. Andere sagen ja wieder, die Leute wollen mehr Platz haben und der größere Wohlstand, der irgendwie dann trotzdem ja kommen wird durch den technischen Fortschritt und so, führt halt auch dazu, dass man halt nicht mehr auf 60 Quadratmeter alleine leben will, sondern will man schon 100 oder so haben, auch allein. Aber einen Vorschlag finde ich gut, aber ich glaube, der ist nicht umsetzbar, weil da glaube ich, aber ich finde es eigentlich ökonomisch, glaube ich, echt schlau, dass man zum Beispiel sagt, du hast ja auch noch die Grundsteuer, ja, die du zahlen musst über deine Nebenkostenabrechnung oder als Eigentümer dann halt selbst. Und die hängt ja jetzt, haben wir auch schon drüber gesprochen, wegen der Grundsteuerreform am Wert des Grundstücks ab. Und man könnte die aber auch davon abhängig machen, wie viele Personen in der Wohnung wohnen. Das heißt, wenn du jetzt eine große Wohnung hast, ich glaube, man sagt immer, pro Person sollte mindestens ein Zimmer da sein. Ja, also wenn du jetzt quasi zu zweit in einer Zweiraumwohnung wohnst, ist sicherlich sehr beengt, aber dann müsste die Grundsteuer natürlich sehr niedrig sein. Wenn du jetzt wiederum alleine in einer Vierraumwohnung wohnst, müsste die Grundsteuer sehr hoch sein, damit irgendwie ein Anreiz besteht, dass da eben so ein Tausch zustande kommt. Die Idee finde ich natürlich irgendwie klasse, weil man dann nicht durch irgendwelche Vorgaben von oben, ja, wir bauen jetzt hier neue Wohnungen da und da oder so, ja, oder dann gibt es wieder Ärger in Berlin, die Bausenatorin hat das nicht geschafft, die Ziele und so. Das funktioniert ja irgendwie offensichtlich nicht. Und wenn man das so ein bisschen dem Markt überlässt, fände ich das natürlich eigentlich, wäre ich immer dafür, dass das die bessere Lösung ist, ja.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, heute werden wir das Problem nicht mehr lösen, Christian.
Aber einen Hinweis müssen wir noch geben. Ja, gerne. Wenn man sich, du hast ja am Anfang gesagt, es lohnt sich eigentlich nicht, aus steuerlichen Gründen eine Immobilie zum Selbstnutzen zu kaufen. Das stimmt ja auch. Aber es gibt Paragraph 10f. im Einkommensteuergesetz, auf den sollte man zumindest mal noch hinweisen, wenn man jetzt also eine Immobilie kauft, die dann saniert wird, also die man selbst saniert oder jemanden damit beauftragt, dann kann man 9% der Kosten für die Sanierung, die dem Denkmalschutz dienen, als Sonderausgaben abziehen. Ich glaube, das kennen auch viele gar nicht. Es geht dann sogar so weit, dass du das auf der Lohnsteuerkarte in Anführungsstrichen quasi eintragen lassen kannst und dann schon weniger Lohnsteuer abgezogen wird von deinem Gehalt. Also eigentlich auch ganz spannend. Da gibt es ja vielleicht auch Projekte. Also wenn man an so ein Projekt kommt, kann das auch ganz interessant sein.
Ja, und vielleicht, wenn du jetzt mit hier ein Paragraphen um dich schmeißt, schmeiße ich auch nochmal mit einem um mich in den Paragraph 35c des Einkommensteuergesetzes. Das gilt auch für Selbstnutzer, wenn man eben energetisch saniert, wenn die Immobilie älter als 10 Jahre ist, normalerweise kann man ja nur sehr beschränkt Handwerkerkosten irgendwie von seiner Steuerlast abziehen, nämlich 1200 Euro pro Jahr, und das sind auch keine Materialkosten drin, aber seit dem 01.01.2020 kann man eben in einer selbstgenutzten Immobilie, die älter als 10 Jahre ist, Baumaßnahmen, die eben ja die energetische Sanierung betreffen, also was weiß ich, Wärmedämmung von Wänden, Erneuerung von Fenstern, Einbau von der Lüftungsanlage und so weiter, da kann man bis zu 40.000 Euro und auch mit Materialkosten von der Steuerlast abziehen, 7%, also im ersten Jahr maximal 14.000 Euro, dann im zweiten Jahr wieder 7% der Aufwendung, maximal auch wieder 14.000 Euro und im dritten Jahr dann 6% der Aufwendung und maximal da 12.000 Euro, hat also dann auch in der Eigennutzung die Möglichkeit, 40.000 Euro Steuerersparnis zu haben und nicht nur irgendwie 1.200 Euro, wenn man irgendwann mal was sanieren lässt. Aber wie gesagt, muss eben dann älter als 10 Jahre sein, das Gebäude. Und man braucht auch so eine Bescheinigung von einem anerkannten Fachunternehmen. Da veröffentlicht BMF immer mal wieder so Musterbescheinigungen. Da ist ja die Frage, macht es dann Sinn, das über so ein Fachunternehmen zu machen? Wird es dann teurer als die Steuerermäßigung? Weil wie gesagt, man kann nur 7% der Aufwendung beziehungsweise im zweiten Folgejahr nur 6% der Aufwendung irgendwie geltend machen. Aber das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnt haben, bevor man dann sagt, man kann hier gar nichts irgendwie an einer selbstgenutzten Immobilie steuerlich nutzen.
Ja. So, Fabian, bevor wir jetzt dich in deinen Vortrag entlassen, habe ich noch eine Klarstellung. Das habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe das doch mit Thüringen angesprochen, dass da die Grunderwerbsteuer zurückgibt. Und in Thüringen sind ja die Regierungsverhältnisse jetzt schon schwierig. Bald werden sie sicherlich noch schwieriger. Aber ich glaube, das war mal irgendwie kurze Zeit im Gesetz, ist jetzt wieder gestrichen worden. Also wer jetzt aus Thüringen kommt und das machen will, sollte sich auf jeden Fall nochmal informieren. Ich glaube, es ist schon wieder weggefallen. Zuschuss zur Grunderwerbsteuer, da bitte nochmal nachschauen. Dann
brauchen wir doch eine Grunderwerbsteuerreform oder die von dir angesprochene Grundsteuerreform, die ich auch
schon wieder eine Grundsteuerreform für viele. Da gibt es dann, glaube ich, wirklich Aufstände. Wenn die Steuerberater Traktoren hätten, ja, dann, wenn es eine neue Grundsteuerreform gibt, oder die Immobilieneigentümer sind ja eigentlich die, die da die Probleme haben und da sinnlos irgendwelche Erklärungen abgeben mussten.
Ich glaube, eine Million Grundsteuererklärungen sind eh noch nicht abgegeben. Ne?
Ja.
Also, dann vielleicht doch keine Grundsteuerreform.
Aber, ist jetzt Quatsch. Man kann es ja aber vielleicht auch smart machen, ohne dass man das.
Dafür ist Deutschland ja bekannt, dass er immer unbürokratische Sachen umsetzt.
Ja, sehr gut. Alles klar.
Sehr gut, Christian. Also dann bis nächste Woche. Ja. Dann bis später wahrscheinlich auf der UMR dann.
Ciao. Ciao, tschüss.